Die Entpersonalisierung der Menschen. Ich glaube, das ist das, was letztendlich tragisch ist. Ja, und dass es zunimmt. Wir haben 2 Millionen Demenzkranke in Deutschland, jedes Jahr so 300.000 neue, auch 100.000 schon unter 60-jährige Demenzkranke, die eben nicht nur vergesslich sind, sondern wo sich Persönlichkeitsveränderungen bemerkbar machen, die antriebslos sind. Deswegen kam ich von Burnout auf Demenz, weil gleiche Symptome erscheinen, aber es hat erstmal gar nichts mit Burnout zu tun. Nur die Symptomatik kann am Anfang, könnte ähnlich sein, weil vorne frontotemporale Gehirn auch betroffen ist. Aber dieses seine Persönlichkeit zu verlieren, sein Leben. Man ist zwar Mensch, aber man ist nicht mehr Person. Also man verliert sein Gedächtnis. Also im Grunde die Zentraleinheit des Computers geht verloren. Und man ist eigentlich nur noch funktionales Fahrgestell. Und das hat verschiedenste Ursachen, die ich genauso wenig sicherlich beurteilen kann wie andere, sondern nur mal erstmal als Erscheinung erlebe. Und meine Großmutter war bei Dement, die Schwester meiner Mutter, mein Vater, meine Mutter sind alle dement geworden. Und sicherlich spielen die Traumatisierungen eine große Rolle, sage ich. Ich habe mich auch mit Psychologen darüber unterhalten und sagen, ja, klar, nicht? Man will also diese Dramen, die einen immer wieder überfallen, deswegen vorhin mal so mein Plädoyer, dieser Krieg, der mich immer begleitet hat, die mit dem Krieg zusammenhingen und dieser Brutalität von Kriegen und dieses, ja, wir Deutschen sind ja bis nach Stalingrad und haben alles gekillt und alles und bis 5000 Kilometer Frontlinie in Frankreich an der ganzen Nordsee gemacht und haben alles, was irgendwo war, brutal behandelt. Menschen, Natur, Tiere, alles, aber vor allen Dingen Menschen gekillt ohne Ende. Ich weiß, 60 Millionen Tote. Ja, und dann das Ganze kam dann als Widerstand dann, Beispiel Russen, dann bis hier rein. Und Befreiung durch die Amerikaner auf der anderen Seite, ja, im Ärmelkanal. So, das alles überfordert letztendlich ein Gehirn und hat sicherlich dazu beigetragen, auch an den demenzstimulativen Elementen in meiner Familie. Aber es ist sicherlich nur ein Teil. Der andere Teil hat Ursachen in einer ganz anderen Umgebung von Ernährung und von sonstigen Einwirkungsmechanismen im Körper, mit genetischen Veränderungen oder bin ich genauso überfragt. Mhm. Also da bin ich nur jemand, der es erlebt und die Tragik erlebt hat und eben auch weiß, dass die Demenz im Menschen verändert, dass wir liebevoll mit denen umgehen müssen und dass wir selbst dann auch lernen können, was wir vielleicht haben wollen in Zukunft und wie wir liebevoller mit uns selbst auch umgehen.
So, und auf diesem Buch wird stehen, Demenz ist vermeidbar, zumindest zu einem relevant großen Teil. Auch da zitierst du spannende Studien. Ohne dass wir jetzt zu tief in dieses Buch reingehen, es ist vorbestellbar, aber was können Menschen erwarten? An wen ist es gerichtet? Eher Betroffene oder eher das Umfeld? Und was dürfen wir inhaltlich von diesem Buch erwarten?
Also es ist an Angehörige gerichtet und Betreuer, Betreuerinnen, der auch im medizinischen Umfeld, es ist auch an die Gesellschaft gerichtet, denn wir brauchen, wenn man das sieht, dass es zunimmt, dieses Phänomen der Vergesslichkeit, auch unter Überforderung des Gehirns gesehen, dass wir Demenz, dass wir eben auch unsere Gesellschaft dahingehend verändern, dass wir diese Menschen nicht aussortieren, sondern auch uns selbst, wenn die eine aggressive Form haben der Demenz, trotzdem mit ihnen fürsorglich umgehen. Und sie gehören dazu. Ja, wir haben in unserer Gesellschaft ja genügend Erfahrung in Deutschland, was mit Menschen passiert, die oder passiert ist, die anders waren. Und ich habe auch oder erlebe auch, dass die Medizin und wir alle ungeduldiger geworden sind, überhaupt. Ja, also machst du 2 Minuten Medizin, in der, ne? Nicht viel mehr im normalen Alltag. Der Patient kann ja noch nicht mal kurz erzählen, was er hat. Du hast ja sofort die Lösung auf der Gegenseite, dann kommt das Medikament. Mhm. Aber der muss ja erstmal eigentlich erzählen, damit er dir von seinem Leid erklärt und wie er damit umgeht und so. Und da ist wieder nicht nur der Psychologe gefragt, sondern ich auch als Arzt, mir die Zeit zu nehmen. Also muss ich auch da die Medizin ändern. Und da war ja schon immer mein Plädoyer zu sagen, das Gespräch muss ganz anders auch bezahlt werden. Und das ist ein wesentliches Element von Heilung. Nämlich das Zuhören können, das Gespräch auf Augenhöhe zu führen, in gleicher Sprache. Ja, also ich muss aufhören, medizinchinesisch zu reden, sondern den anderen mitnehmen, ihn aufklären. Und wir brauchen aus meiner Sicht auch ein Verständnis dafür, dass wir es im Moment noch gar nicht so richtig wissen, was zu tun ist. Aber die psychosoziale Komponente, daran kann ich arbeiten. Und auch an der Aggression von Patienten kann ich arbeiten. Mein Vater saß, ich wurde von Pflegern angerufen, er war in der Gerontopsychiatrie gelandet. Oder Gerontologie und dann eigentlich wo der Gerontopsychologe da auch geholt und der rief mich da an und sagt, wir kommen mit Ihrem Vater nicht klar, kommen Sie mal. Und dann saß mein Vater in der Dusche unten auf dem Boden, auf den Kacheln und schrie immer, Diddy, halt mir die Schweine vom Leib hier, diese russischen Typen da. Und es waren nur Pfleger, die wollten ihn aufheben. Mhm. Die wollten ihn ins Bett bringen, ganz, ganz freundlich. Mhm. Und da habe ich gemerkt, man muss Geduld haben und man muss dann auch die richtigen Mechanismen verstehen, die man leisten muss, um Menschen dann in dieser Angst, das ist ja eine Angstsituation, wieder rauszubekommen. Und das kannst du häufig über Erinnerungen, also mit Dingen, über Gerüche, über Musik, über bestimmte Ansprachen, die meistens ja demenziell Erkrankte ja noch irgendwo in ihrem Cortex haben, in ihrem Gehirn haben, begreifen und verstehen. Denn die Emotionalität verändert sich eigentlich sehr, sehr spät. Und wir wissen ja auch heute, dass man durch Musik, Tanzen, Lachen, habe ich bei meiner Mutter erlebt, auch wenn sie nicht mehr sprach, sie hat jahrelang nicht mehr gesprochen, aber guckte immer mit großen Augen an und immer wenn Musik kam, dann oder auch am Klavier noch mal drucken konnte oder bei Musik, die im Raum stand, dann mitgetanzt hat und so, dass das hilfreich ist. Mhm. Und so habe ich meinen Vater auch rausgekriegt und habe dem irgendeine Story von früher erzählt und gesagt, komm, und dann ging's.
Mhm. Interessant. Wir werden das Buch auch verlinken in den Shownotes. Auch das wird wieder wie die meisten deiner Bücher, würde ich sagen, großer Dienst an der Gesellschaft. Ich habe noch einen letzten Themenkomplex, Dietrich, den ich mit vielen Menschen, die sehr erfolgreich sind, wie du es bist, diskutiere. Und zwar für mich die Frage, ob man sehr erfolgreich und gleichzeitig zufrieden sein kann. Auf den ersten Blick sind das Dinge, die sich teilweise widerstreben. Ich beobachte viele Menschen, die von einem Erfolg zum nächsten gehen, wirtschaftlich, finanziell etc. und trotzdem nie den Zustand der Zufriedenheit erreichen. Viele sagen das auch so und sagen, wenn ich zufrieden werde, bin ich satt, dann werde ich langsam, dann habe ich nicht mehr meinen Drive und wollen diesen Zustand vermeintlich auch gar nicht erreichen. Jetzt wirkst du auf mich so, also dass du erfolgreich bist, ist objektiv messbar, aber du wirkst auch sehr zufrieden auf mich. Und deshalb die erste Frage, würdest du sagen, dass du diese beiden Elemente für dich vereint hast? Und wenn ja, wie funktioniert das?
Ich bin sehr zufrieden. Ich liebe mein Leben, ich liebe es. Ich bin jeden Tag aufs Neue verliebt in meine Frau, in meine Kinder. Und auch wenn es schwierige Situationen gibt mit allen, immer wieder mal zwischendurch, also so aus normaler Alltag. Mhm. So ist es trotzdem, gehört das ja dazu und ich Ich liebe das Leben. Ich liebe es einfach. Ich liebe das Leben. Ich liebe meine Geliebten um mich herum. Und ich liebe aber auch die Menschen. Also jetzt bin ich, das hört sich jetzt pathetisch an, ich bin jemand, der eigentlich jeden Menschen auf der Welt erstmal mit Begeisterung gegenübertrete und ein Gefühl habe, ich will den kennenlernen. Mhm. Auch ganz schwierige Menschen. Ich habe auch Rocker behandelt. Also ja, und Rocker, die auf einmal ganz viel Vertrauen zu mir bekommen haben, und wenn dann jemand von der Seite gestört hat, dann auf einmal merktest du, irritiert, was machen die jetzt? Also als ich gesagt, du kriegst keine Spritze, kommt da auf einmal eine, und der Rockerkönig hatte Angst vor der Spritze und ich musste die ganze Bande da in Schach halten, und der war total, sagte, ja Mensch, klasse, und ich will das jetzt gar nicht. Und dann kommt die Schwester da hinten und sagt, ich habe die Spritze schon mal aufgezogen, Herr Doktor. Er sollte aber gar keine kriegen. Mhm. Ich hatte das schon längst für mich entschieden, kriegt er nicht. Aber die, und da gibt's natürlich, und da musst du mit so einer Situation wieder umgehen. Aber ich bin ein zufriedener Mensch. Ich habe in mir nur, trage so einen Impuls, mitzuhelfen, der Medizin ein anderes Gesicht zu geben, die Medizin für Menschen menschenwürdig zu machen. Das heißt also eine Humanmedizin. Alle glauben ja, Humanmedizin heißt halt humane Medizin. Nee, das heißt nur Medizin für Menschen.
Für Menschen, ja.
Wie es die Tiermedizin und Zahnmedizin gibt. Mhm. Aber eine humane, also eine, wo wir im Team, das Team auf Augenhöhe ist, der Therapeuten, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die verschiedensten Berufsgruppen für und miteinander Medizin gestalten. Die Wirtschaft auch mitgestaltet, neue Produkte, Altes und Neues verbindet, Naturheilkunde und Schulmedizin, Psychosomatik, Umweltmedizin, Ökologie, das nenne ich ja Weltmedizin, habe dazu ja auch viel publiziert. Das ist so mein Traum, der mich motiviert. Und wenn man da zurückdenkt, dann waren da Elemente, ja, also diesen Teddybären, dem ich Rezepte geschrieben habe. Meine Mutter hat das alles aufbewahrt auch noch. So kleine Rezeptblöcke. Und ja, man könnte ja sagen, du bist ja der sechsten Generation Arzt. Das hatte mir gar nichts zu tun, weil ich wollte nie Arzt werden. Weil die haben mir immer nur wehgetan. Als kleiner Junge mit diesen dünnen Spritzen, die dann auch noch selbst geschliffen waren und wahnsinnig schmerzhaft waren, wenn mein Blut abgenommen wurde. Und ja, oder im Röntgenraum, der ganz abgedunkelt war, noch nicht mal guten Tag gesagt wurde vom Arzt, wo man einfach nur gemaßregelt wurde, jetzt reiß dich mal zusammen, setz dich mal dahin, beweg dich nicht, trink mal diesen schrecklich schmeckenden Kontrastbrei und so. Das war ganz schlimm für mich. Ja. Und diese Auseinandersetzung zwischen, in der Familie, zwischen Schulmedizin und Naturkunde, grauenhaft. Ich wollte es nicht werden. Aber irgendwie ist der Impuls, gerade daraus der Impuls gewachsen, Medizin zu verändern. So. Und ja, das hat mich wie in der Schule, wo mich die Schule gar nicht so interessiert hat, der Unterricht, aber hat mich dazu geführt, Chefredakteur der Schülerzeitung zu werden oder als Einziger in der Schule vor und nach mir an Jugendforsch teilzunehmen, weil ich das wollte. Nicht, weil ich dazu motiviert wurde, sondern weil ich sagte, ja. Und so bewege ich mich eigentlich durchs Leben und ja, bin zufrieden und stelle mich Herausforderungen, die teilweise extrem sind und waren, aber so bin ich.
Aber das ist interessant, was du sagst, weil ich sagte ja, es kann ein Widerspruch sein, aber wenn Menschen beides verbinden, dann sehe ich immer wieder das gleiche Muster, dass der Erfolg nicht aus der Unzufriedenheit rauskreiert wird. Also die Unzufriedenheit ist nicht der Treiber für Erfolg, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Arenen. Das eine ist, wie du gerade sagst, du möchtest die Medizin verbessern und deine Zufriedenheit schöpfst du einfach aus ganz anderen Quellen. Und wenn man das ein Stück weit entkoppeln kann, dann scheint es zumindest für dich und einige andere auch diese goldene Mitte oder das Yin und Yang zu geben, dass man sowohl erfolgreich als auch zufrieden zeitgleich sein kann.
Und weißt du, was noch dazu kommt? Ich bin jetzt werde jetzt 73 Jahre alt. Ich habe das Gefühl im Moment, es ist so viel in meinem Kopf und ich habe so viel erlebt und ich möchte das eigentlich immer noch weitergeben. Also dieses, ne, das, was ich erlebt habe, das ist immer so schade zu sehen. Und man vieles fängt ja immer wieder von vorne an, und ne, und dieses Gefühl, lange sich so fit zu halten, dass man einfach zufrieden leben kann, aber auf der anderen Seite auch dem Leben Inhalt gibt. Nicht dem Leben Jahre, Inhalt. Ich weiß ja nicht, wie lange ich lebe, aber Inhalt. Und auch das habe ich von einer meiner krebskranken Frauen, die ich betreuen durfte, gelebt und gelernt und auch erlebt, die mir gesagt haben, das Leben ist eine prima Alternative. Aber es geht darum, dem Leben nicht Jahre zu geben, sondern den Jahren Leben zu geben. Ich glaube, dass darum geht es. Und eine andere Patientin, die ich wirklich, eine Patientin, die wahrscheinlich jetzt damals so alt war wie ich jetzt, die habe ich behandelt wegen eines Zungenkarzinoms. Und ich habe damals schon in der Radiologie als Strahlentherapeut kleine Partikel in den Tumor hineingebracht, strahlende Partikel. Das war in den 1980er Jahren. Und die war nach den Maßstäben der Medizin geheilt. Eine tolle Frau. Die machte Musik und ich habe die Weihnachten, habe ich die ganzen Türen in der Station aufgemacht und habe die ganzen Frauen in ihren Betten und die nicht bettlägerig waren, eben drumherum gesetzt. Und dann haben wir zusammen Musik gemacht und es gab aber kein Klavier. Und dann hat mich diese Patientin gefragt, können Sie, Herr Doktor, nicht mir irgendwas besorgen? Dann habe ich hier so eine kleine Orgel gebracht, elektronische Orgel gesagt. Und dann hat die Musik dann gemacht und wir haben zusammen Weihnachtslieder gesungen und haben Räume ausgeschmückt und so. Es war wundervoll. Und dann sagt sie zu mir, wissen Sie, Sie müssen, ich habe eine Bitte. Ich habe wirklich eine Bitte. Silvester würde ich gerne mit Ihnen verbringen. Sage ich, Silvester, ich habe zu Hause zwei kleine Kinder. Meine Familie, wir wollen ins neue Jahr starten. Ich habe auch gar keinen Dienst. Ich habe den auch weggetauscht auf Weihnachten. Deswegen bin ich ja heute hier mit Ihnen allen hier. Und Sie haben so schön gespielt. Und das ist so wunderbar. Aber aus dieser Stimmung heraus habe ich ihr dann ich alles in die Bewegung gesetzt und mit ihr das zu schaffen. Von Herz zu Herz. Dann stehen wir Silvester um Mitternacht am Fenster, sehen diese Leuchtkugeln, die Blitze, die schönen, wunderbaren Gebilde am Himmel und eine wunderschöne Situation. Und sie sagt zu mir, und jetzt sterben, das wäre das ganze Glück, fiel um und war tot.
Wirklich?
Wirklich. Ich stand da, ich konnte es gar nicht begreifen. Unendliche Traurigkeit in mir. Kurze Zeit später dachte ich, was für ein wundervoller Tod für einen Menschen. So